Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Schreibcasts, einer Premieren-Episode, denn wir haben mal wieder ein Interview. Das an sich ist keine Premiere, aber wir sind das allererste Mal zu dritt in diesem Podcast, denn Birte ist da. Hallo Birte.
Hi.
Und wir haben zu Gast Jifa Wode. Hallo Jifa.
Hallo.
Das heißt, die Premiere ist, wir sind wirklich das erste Mal zu dritt und Birte und ich interviewen gemeinsam. Das haben wir bis jetzt nicht gemacht, weil wir keine Lust drauf hatten, sondern weil wir wirklich immer Terminfindungsprobleme hatten und es nie zu zweit in ein Interview geschafft haben. Und heute haben wir es mal geschafft. Nach Bahnproblemen, Tech-Problemen sind wir jetzt zumindest mal eine Weile zu dritt in diesem Raum und hoffen, dass es für ungefähr eine Stunde halten wird. Ja. Dann, wir beginnen wie üblich damit, dass wir bei einem Interview ganz kurz von unserer Seite aus unsere Gästin vorstellen und dann, Jifa, du sehr, sehr gerne auch noch ergänzen kannst, was dir fehlt, was eventuell nicht mehr aktuell ist. Wir hatten, als ich das letzte Mal Erika Unterpertinger interviewt hatte und ich mir alle Infos von ihren Uni-Seiten zusammengesucht hatte, stellten wir dann im Gespräch fest, dass ihre Uni-Vita-Seiten komplett veraltet waren und sie gefühlt alles korrigieren musste. Mal gucken, ob das jetzt bei dir auch passiert. Du, Jifa, arbeitest prinzipiell an der Technischen Hochschule Nürnberg und wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass ich dich jetzt eigentlich ankündigen wollte, dass du dort im Schreibzentrum arbeitest, was aber aktuell nicht so ganz hundertprozentig stimmt. Da können wir aber gleich drauf kommen, denn aktuell arbeitest du als Referentin für das Online Writing Lab, ein gefördertes Programm. Und habe ich gerade schon erfahren, bist deshalb im Schreibzentrum gar nicht richtig tätig. Du bist schon ganz, ganz lange in der deutschsprachigen Schreibforschungs- und Schreibdidaktik-Szene. Du hast eine noch relativ frische Dissertation über Schreibgruppen, die über das Schreiben sprechen heißt. Du bist aktuell im Vorstand der Gesellschaft für Schreibforschung und Schreibdidaktik. Du hast, das ist jetzt eine Info, oh, die hat Birte rausgesucht, die habe ich jetzt gesehen. Du hast 2018 einen Lehrpreis des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst für herausragende Lehre erhalten. Du bist außerdem seit 2009 zusätzlich auch selbstständig als Schreibcoachin und Trainerin und du arbeitest auch schon seit guten 10 Jahren noch zusätzlich als Übersetzerin. Das? Nein?
Das ist jetzt die einzige Info, die wirklich ein bisschen veraltet ist. Also tatsächlich, seitdem ich in der Schreibdidaktik
bin,
genau, das war meine vorherige Berufslaufbahn.
Ah, okay. Ich dachte, du hast das auch parallel noch ein bisschen dazu gemacht. Okay, dann habe ich die Notes hier falsch gedeutet. Ja, so oder so, sehr, sehr versiertes Mitglied der deutschen Schreibdidaktik und Schreibzentrumsszene. Und der Grund, warum wir dich eingeladen haben, den habe ich gerade auch schon erwähnt, nämlich ganz speziell für das ganz frisch im Dezember 2024 gestartete Online Writing Lab. Das soll heute so ein bisschen Thema sein, dieser Folge, weil wir uns das angesehen haben, es super spannend fanden und uns gedacht haben, wir würden gerne mit der Person sprechen, die es unter anderem gebaut hat. Schön, dass du da bist. Möchtest du etwas ergänzen? Möchtest du etwas richtigstellen?
Ja, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Du hast eigentlich alles sehr richtig wiedergegeben, bis auf eben das mit der Übersetzungstätigkeit. Also ich habe tatsächlich so zwei berufliche Laufbahnen. Ich war mal 10 Jahre als Übersetzerin und Lektorin tätig, bevor ich eigentlich aufgrund einer Sehnenscheidenentzündung nicht mehr so viel tippen konnte und wollte und dann das Feld gewechselt habe, worüber ich mittlerweile sehr froh bin. Erstens, weil mir Schreibdidaktik sehr Spaß macht und weil ja auch Übersetzen so ein Feld ist, was die KI schon früher eingeholt hat und das als Beruf gar nicht mehr so richtig lukrativ ist.
Mhm, ja, man könnte mit bösen Zungen sagen, mit dem Feld der Schreibdidaktik hat man noch mal ein paar Jahre gewonnen, bevor die KI auch das aufrollen wird.
Ja, aber das werden wir sehen.
Ja, okay. Ja, und genau, du, hatte ich ja gerade schon gesagt, arbeitest eigentlich im Schreibzentrum der Technischen Hochschule Nürnberg. Genau genommen, du leitest das Schreibzentrum der Technischen Hochschule Nürnberg. Du bist aber momentan, hast du im Vorgespräch gesagt, also quasi wirklich ganz genuin in den, wie lange eigentlich? Die letzten 2 Jahre, das letzte Jahr, hast du wirklich am OWL gearbeitet und dafür auch eine Referentenstelle bekommen und konntest dich dieser Aufgabe exklusiv widmen?
Genau, also ich habe das Schreibzentrum gegründet und geleitet über 8 Jahre und habe dann aber 2021 bin ich gewechselt in ein Projekt, um ein Online-Writing-Lab zu konzipieren und entwickeln. Und meine halbe Stelle wartet sozusagen auf mich und ich werde dann nach Abschluss des Projekts im Oktober da auch wieder zurückgehen.
Okay, 21 schon. Oh, das ist Wasser auf meinen Mühlen, der ich ja gerade in Tübingen ebenfalls an einem Online-Writing-Lab arbeite und ich ständig gefragt werde, warum dauert das denn so lang? Warum dauert das denn so lang? Weil viele Menschen, die sich nicht damit auseinandersetzen, irgendwie so die Vorstellung haben, dass man das mal so schnell innerhalb von einem halben Jahr zusammenschreibt und dann einfach online stellt und dann ist es auch gut. Und zu hören, dass du jetzt allein schon seit 2021 in diesem Projekt bist, das tut mir ganz gut. Ich werde diese Stelle als Referenz einfach rausschneiden und bei mir in der Uni beim nächsten Mal, wenn ich das gefragt werde, einfach vorspielen.
So als Loop immer reinspielen.
Ja, genau.
Ja, also tatsächlich wurde unser Projekt verlängert und das ist ein größeres Projekt und unseres war halt ein Teilprojekt von vielen, die es nicht geschafft haben, in der normalen Förderlaufzeit fertig zu werden, auch wegen Corona.
Ja.
Und dann durften wir eben nochmal verlängern um 1,5 Jahre. Und das war fürs OWL wirklich sehr gut.
Ja, super.
Dass wir nicht so eine Baustelle dann mit in das Alltagsgeschäft nehmen, sondern es irgendwie in Ruhe noch fein machen können.
Mhm, ja. Und fein geworden ist es wirklich. Es sieht sehr, sehr gut aus. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch jetzt fragt, woher wir das denn eigentlich wissen, da wir ja beide nicht Angehörige der Hochschule Nürnberg sind, dieses OWL hat die Besonderheit, dass es tatsächlich für den gesamten deutschsprachigen Raum oder eigentlich für alle, die Deutsch können, frei zugänglich ist. Und das finde ich schon eine Besonderheit.
Ich würde sagen, wir tun das einfach in die Shownotes, oder?
Auf jeden Fall, genau. Wir also der Link, den Link findet ihr in den Shownotes. Große Empfehlung, dass ihr vielleicht einfach während des Gesprächs, vor dem Gespräch, wie auch immer, einfach mal reinschaut. Denn ihr könnt tatsächlich auf viele der Inhalte, nicht auf alle, es gibt ein paar exklusive Inhalte, aber ihr könnt auf vieles einfach frei zugreifen und habt da wirklich eine offen zugängliche Wissensressource. Logisch. Das zum Beispiel finde ich für ein gefördertes Projekt unter anderem echt schon eine Besonderheit. Denn zum Beispiel das, was wir bauen an unserer Uni, das bauen wir exklusiv für die Uni Tübingen und dann maximal noch, dass es ins Online Educational Resource Repository des Landes Baden-Württemberg kommen könnte danach, aber an der Ländergrenze sozusagen hört's dann schon auf bei uns mit der Freigängigkeit.
Naja, wir sind ja von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert und es war, glaube ich, sogar ein Teil unseres Antrags zu sagen, dass wir eben ORR entwickeln und vielleicht auch ein Grund für die Förderung. Also auf jeden Fall finde ich bei durch allgemeine, quasi auf Bundesebene vergebene Mittel, fände ich es dann immer verrückt, das so zu beschränken,
die auf jeden Fall, ja.
Und hinter irgendwelchen Zugangsgrenzen zu verstecken.
Finde ich auch. Es ist halt, genau, es ist wahrscheinlich echt immer eine Frage des Topfes. So, bei uns ist halt so, es finanziert bei uns das Land. Und dann ist es für das Land. Aber ja, es ist so. Naja, die Sinnhaftigkeit dahinter ist halt föderalistisches System. Ja, aber also umso schöner, dass man da auf diese Wissensressource zugreifen kann, bei der ihr euch ja durchaus auch von anderen frei zugänglichen Inhalten bedient habt. Also das ist ja so genau die coole Idee. Ihr habt nicht alles.
Wie viele, darf ich was sagen?
Natürlich.
Entschuldigung. Klar. Wie viele wart ihr denn im Team? Also du sagst wir, wie viele haben mitgearbeitet?
Ja, das OWL ist wirklich eine volle Teamleistung. Also wenn ich da alleine gearbeitet hätte, wäre das lange nicht so cool geworden. Also zum einen hatte ich immer eine Kollegin. Es war in der ersten Hälfte Simone Tichter, die jetzt in Hildesheim ist, wenn ich nichts Falsches sage. Und im zweiten Teil dann Deborah Bertram. Und wir wurden immer unterstützt durch 4, 5, 6 studentische MitarbeiterInnen, ohne die das auch nicht so cool geworden wäre. Die meisten von ihnen studieren bei uns an der Hochschule Design und haben mit ihrer
Deswegen.
Genau, mit ihrer Kreativität das auch so schön gemacht. Und dann haben wir noch eine Entwicklerin, die wir extern einkaufen konnten, die uns auch begleitet. Das ist ja eine WordPress-Plattform. Und klar, es klingt immer so, WordPress kann jeder, aber das sind schon auch so Programmieraufgaben dahinter, die ich nicht, hätte ich einfach nicht stemmen können.
Das erklärt schon eine meiner Fragen. Ich hatte wirklich auf dem Zettel stehen mit, wer hat euer Graphic Design gemacht? Wo habt ihr das her? Habt ihr es selbst gebaut? Sind das irgendwie Assets? Okay, das ist natürlich ein toller Vorteil, wenn man dann wirklich auch Studierende im Team hat, die einfach ein Händchen dafür haben, die das studieren, die auch wirklich Kompetenzen darin haben. Weil das muss man sagen, finde ich, also das hebt das OWL auf jeden Fall schon mal ab von so der typischen Universitäts-Lernressourcen-Webseite, ohne jetzt irgendwie Shade auf alle anderen werfen zu wollen, aber allein so ein klares Design, was auch einfach wie eine Webseite aufgebaut ist, du hast ja gerade gesagt, WordPress-Installation, ist schon mal so ein Unterschied. Man muss sich nicht in irgendein Lernmanagementsystem reinklicken, sich dadurch 10 Unterordner wühlen und dann hat man da irgendwo so eine Textseite, die nicht nativ umspringt auf die Bildschirmgröße und halb abgeschnitten ist, sondern es ist einfach eine cleane, gut funktionierende Webseite.
Das hat mich auch voll überzeugt sofort. Also das Design und diese klaren Bereiche natürlich, ne? Das ist irgendwie, du hast sowas wie Motivation, ist ja zum Beispiel ein Bereich. Und dann fand ich total spannend, dass ihr da auch Ressourcen von anderen Schreibzentren mit aufgenommen habt. Zum Beispiel hatte ich jetzt gesehen von der Goethe-Uni, von dem Schreibzentrum, habt ihr ein Video verlinkt. Habt ihr da offiziell da eine Partnerschaft gehabt oder habt ihr einfach auf die Inhalte zugegriffen oder wie habt ihr das entschieden, was ihr einbindet?
Also wir hatten eine ziemlich lange Konzeptionsphase, das konnten wir uns ja auch leisten zum Glück und haben sozusagen andere Materialien und Online-Writing-Labs von anderen Schreibzentren auch weltweit uns angeschaut und analysiert und überlegt, was wir gut finden, was wir nicht so gut finden und auch geguckt, was gibt es schon so eben an zum Beispiel Videos oder anderen Selbstlernmaterialien und haben das auch für uns ein bisschen geratet und haben dann zum Beispiel gesagt, die Materialien aus Frankfurt, die sind so gut. Es wäre jetzt verrückt, wenn wir versuchen würden, da das gleiche Thema nochmal aufzubereiten und haben versucht eher, wir haben ja auch Videos erstellt und sind auch noch weiter dabei, das auf Themen zu richten, die eben noch nicht abgedeckt sind und haben einfach angefragt im Schreibzentrum der Goethe-Universität Frankfurt und jetzt auch im Schreibzentrum der Uni Graz, die auch coole Videos gemacht haben, ob wir die einfach einbetten dürfen und das wurde uns sofort gestattet. Also tatsächlich haben die sich auch gefreut über die Kooperation. Und ja, das finde ich, zeigt auch wieder so den Spirit der Schreibzentren.
Ich fand auch übrigens noch eine zweite Art der Kooperation oder Mitarbeitsmöglichkeit total spannend, weil ihr ladet ja dazu ein, dazu beizutragen. Wird es genutzt?
Also es hat sich noch niemand gemeldet sozusagen, noch niemand hat auf diesen Button geklickt, um beizutragen. Was aber schon funktioniert, also wir sprechen Lehrende an unserer Hochschule, auch gezielt über die Fakultäten und dann meistens die Studiendekane und stellen das denen auch immer wieder vor, also haben sie einen Prozess schon vorgestellt und jetzt auch mit der Fertigwerden und sagen dann, okay, schaut mal, das ist der Artikel, den haben wir auf Grundlage von Materialien, die wir von euch gefunden haben, erstellt. Ist es noch aktuell? Sollen wir was ändern? Und da kommt es auf jeden Fall in Teilbereichen, also nicht alle haben gleichermaßen, glaube ich, Kapazitäten und Zeit, sich darum zu kümmern, aber teilweise sind eben Lehrende jetzt schon dabei, uns Rückmeldungen zu geben oder uns neuere Materialien zu geben, die wir dann einarbeiten können. Außerdem sind die SchreibtutorInnen eine super Ressource, weil die ja das OWL auch nutzen in der Schreibberatung und dann sofort merken, wenn da Verständnisschwierigkeiten sind oder was fehlt und uns da direkte Rückmeldung geben.
Sehr cool. Ihr habt ja auch noch so als anderes interaktives Element, ich glaube, das ist aber logischerweise begrenzt auf die Mitglieder eurer eigenen Hochschule, die Möglichkeit, dass man Textfeedback bekommen kann, also schriftliches Textfeedback. Da habe ich irgendwie eine ganz ähnliche Frage wie Birte, nämlich also quasi, wird das genutzt? Und wenn ja, wie viel Aufwand ist, also wer macht das denn dann? Wird das dann irgendwie automatisch an eure Tutoren verteilt? Das würde mich total interessieren. Wie viel Mehrarbeit ist das? Ist es handelbar? Wie läuft's?
Das machen tatsächlich auch die SchreibtutorInnen. Koordiniert wird das gerade von meinem Kollegen Markus Fiebig. Und das wird genutzt. Das wird manchmal sogar mehr genutzt als die Schreibberatung. Vielleicht auch, weil es eben so asynchron, anonym, online ist. Keine Ahnung, vielleicht ist da die Hürde auch weniger, auch wenn man seinen Text schicken muss. Aber und das ist einfach begrenzt auf, ich glaube, es sind maximal 3 Seiten. Man braucht einen Feedback-Auftrag. Es ist klar, eben das Feedback kommt von einem Peer. Und wir versuchen dann auch Schwerpunkte zu setzen. Also es wird ja gemäß den Ideen der Schreibberatung, es wird jetzt nicht korrigiert oder lektoriert, aber einfach das Rückmeldung von einer studentischen Peer auf den Text gegeben. Und das ist, ja, es ist handelbar. Also ich glaube nicht, dass wir so viele Anfragen haben, dass es abgelehnt wird, aber es wird auch gut genutzt. Teilweise kommen die schriftlichen Feedbacks auch aus Kooperationen mit Lehrenden, wo dann sozusagen in einer bestimmten Lehrveranstaltung das dann Teil irgendwie des Curriculums ist, dass sie da eine Schreibaufgabe machen müssen und dann Feedback sich durch die Schreibberatung holen sollen.
Ah, okay. Das ist sehr cool, weil so diese Kooperation haben wir bei uns teilweise auch. Wir haben sie bis jetzt aber wirklich nur mündlich, also im Sinne von halt wirklich echter Beratung und so ganz explizit nicht das schriftliche Feedback, weil wir irgendwie echt ein bisschen Angst davor haben, ob es noch handelbar ist. Und halt auch so ein bisschen Prinzipienfrage. Aber das war sowas, wo ich mir direkt dachte, so, könnten wir das auch in unserer Toolbox einbauen? Wie wird es genutzt? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ankommt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ihr da irgendwie einen relativ großen FAQ, wie funktioniert das hier dazu braucht. Weil ich würde fast vermuten, dass da doch, wenn da irgendwie so ein Submit-Text-Button ist, die Leute dann doch vielleicht Korrekturen erwarten und gar nicht so sehr irgendwie ein eher non-direktiveres Feedback.
Ich glaube, es funktioniert gut. Also wie gesagt, die letzten 3 Jahre war ich da nicht mehr so aktiv, habe ich die TutorInnen nicht betreut. Aber wir haben insgesamt über Moodle, kann man sich anmelden zur Schreibberatung. Da gibt es so Slots für die Schreibberatung und eben auch fürs Hochladen von Texten, fürs Textfeedback. Und da steht einfach nochmal ein Anleitungstext dabei. Und ich glaube, es funktioniert sehr gut.
Cool, schön zu hören, weil das ist auf jeden Fall dann auch nochmal so ein Mehrwert, der dann ja die Leute von diesem OWL auch ins Schreibzentrum bringt. Zusätzlich mit den anderen Features, die ihr habt. Ich habe gesehen, man kann auch über das OWL eine Schreibberatung buchen. Wird man einfach auf Moodle weitergeleitet?
Genau, man wird
Wahrscheinlich.
dann weitergeleitet. Das heißt, auch wenn man noch nicht angemeldet ist, über die Hochschulkennung kommt das erstmal, aber dann danach ist man sozusagen drin und kann auf diese ganzen OWL Plus Angebote direkt zugreifen.
Cool.
Was ist denn eure Zielgruppe beim Plan gewesen? Sind es eher anfangende Studierende oder habt ihr da, ja, was ist die Zielgruppe?
Wir wollen alle Studierenden gleichermaßen unterstützen. Wir haben am Anfang in der Konzeptionsphase so ein User Circle gemacht, wo wir regelmäßig Termine angeboten haben, wo Studierende, Lehrende und Hochschulmitarbeitende eingeladen wurden und dann zu bestimmten Themen wie so eine Gruppendiskussion befragt wurden, um so ein bisschen die Bedarfe rauszuhören. Und da war klar, bei uns in der Hochschule das haben wir auch schon als Erfahrung durch die normalen Angebote gemerkt. Ein Schwerpunkt sind einfach diejenigen, die Bachelorarbeit schreiben. Studierende kommen häufig spät zum Schreibzentrum, wissen oft lange nicht, dass es ein Schreibzentrum gibt, obwohl wir versuchen, die ganze Zeit Werbung zu machen, wie verrückt. Genau, kommen also spät, wenn der Druck hoch ist. Und in manchen Fakultäten werden die Studierenden aber so gut sozusagen ins Schreiben begleitet, dass sie schon frühzeitig auch aufs Schreibzentrum hingewiesen werden und dann auch am Anfang kommen. Also wir haben, ich würde ein bisschen sagen, je nach Fakultät, also Fakultät Sozialwissenschaften kommen auch schon im ersten und zweiten Semester. Die IngenieurInnen kommen, wenn sie dann den Projektbericht abgeben müssen, irgendwie im dritten Semester. Und dann die meisten kommen dann einfach mit der Bachelorarbeit. Und das ALF versucht ja auch wirklich auf verschiedene Fragen einzugehen. Also von Schreibtechniken, Freewriting, Mindmap, wie funktioniert das? Was gibt es überhaupt für Ressourcen im Schreibprozess? Aber auch ja, verschiedene Zitationen natürlich oder Layout-Fragen und dann auch für die einzelnen Elemente der Struktur. Wie schreibe ich den Methodenteil? Wie geht das, ein Abstract schreiben? Ein Exposé habe ich mir heute gerade kurz noch angeschaut.
Erhebt ihr denn so Nutzungsdaten? Wisst ihr, was am meisten angeguckt wird?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben eine Schnittstelle, Matomo-Schnittstelle heißt das, wo wir sozusagen sehen, wie häufig zugegriffen wird und alle möglichen Zusatzinformationen, aber auf welche Seiten, das weiß ich gerade gar nicht. Muss ich nochmal gucken.
Müsste man wahrscheinlich, also wenn ihr es über WordPress laufen habt, müsste das eigentlich ganz gut dokumentiert sein, weil eigentlich für jede einzelne WordPress-Seite im Hintergrund ein Counter mitlaufen müsste. Einfach so im Sinne von Klicks. Also das sagt euch dann natürlich noch nichts über die Lesezeit, aber das sagt euch dann schon mal was, was am meisten angeklickt wurde.
Ja.
Weil das wäre auch ganz spannend. Das ist ja auch so eine, also so eine bewusst so artikelbasierte und themenbasierte Struktur. Gibt es sowas wie Lernpfade, also so vorgeschlagene Musterlernpfade, oder habt ihr mal darüber nachgedacht? Ich habe es zumindest nicht gefunden, während ich im Lab war. Das heißt aber nicht, dass es nicht da ist. Vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht gesehen.
Das ist noch nicht da. Das ist ein Feature, was wir gerne noch machen wollen und mal schauen, wie wir es schaffen. Wir haben gedacht, dass wir wie so eine Schreibprozesslandkarte machen wollen, dass man irgendwie so eine Visualisierung hat, dass man sieht, okay, so könnte ein möglicher Weg durch das Schreiben zum Beispiel in der Bachelorarbeit aussehen, ohne das jetzt vorschreiben zu wollen. Aber es ist tatsächlich wir hatten ja vorher so Leitfäden zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten in der Fakultät XY, und die hatten ja diese Linearität. Und ich finde, es hat schon auch einen Vorteil, so ein lineares Buch zu haben, wo man sozusagen weiß, okay, das und das und das habe ich alles schon, das kommt noch und jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich auch mal alles gelesen, was ja bei so einem Online-Repository offen bleibt. Also ich weiß eigentlich nicht, habe ich jetzt alles Wichtige gelesen?
Ja, und man muss vielleicht auch, also was wichtig ist, ist ja dann immer in der Frage des Betrachters und der Betrachterin, an welchem Punkt des Schreibprozesses sie gerade steht, wie du vorhin schon gesagt hast, so schreiben die ihre ersten Arbeiten, schreiben die ein Protokoll, schreiben die ihre Bachelor- oder Masterarbeit, die müssen ja nicht alles haben, aber erfahrungsgemäß gibt es halt doch auch viele Leute, die genau so einen Pfad möchten, damit sie eine Versicherung haben, dass sie alles Relevante gelernt haben. Ich weiß nicht, auch aus meiner Bonner Zeit hatten wir irgendwann dann auch mal so einen Online-Kurs für Abschlussarbeiten, in dem wir am Anfang auch einfach nur Module reingesetzt hatten und gesagt haben, na, ihr entscheidet selbst, welches dieser Module, die unserer Meinung nach alle klar benannt waren, so mit Gliederung erstellen, das eigentliche Schreiben von Rohtext, und das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Leute haben uns wirklich gefeedbackt, dass sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen, dass sie sich orientierungslos fühlen und dass sie von uns eindeutig einen Weg wollten, wie man am besten durch diese ganzen Inhalte navigiert. Und dann haben wir halt auch noch einen Schreibprozess abgebildet und haben dann da so dicken Disclaimer dran gesetzt mit, das hier ist ein idealisierter Schreibprozess, der linear abläuft. Das ist nicht zwingend euer Schreibprozess, aber ihr könntet euch an ihm orientieren. Und das hat dann vielen geholfen. Und ich glaube auch vielen Leuten, die nicht diesen linearen Schreibprozess hatten. Die haben das dann trotzdem in dieser Reihenfolge einfach durchgearbeitet.
Also vielleicht, ja, wahrscheinlich. Ich schreibe gleich mal den Disclaimer mit und mache den dann bei uns auch mit rein.
Ja.
Genau, und ich finde, wenn ich sehe, wie ein möglicher Weg aussieht, kann ich ja immer noch abweichen. Aber es gibt vielleicht Sicherheit, überhaupt etwas zu haben, an dem ich mich orientieren oder eben auch davon abweichen kann.
Wie ist denn eigentlich, also woher kam die Idee, das zu machen? Also warum wolltet ihr das tun?
Also es gibt mehrere Geschichten. Die eine ist, ich war in so einem Antragsprozess teil. Ich habe mich als Feedbackgeberin sozusagen angeboten, wurde eingeladen, Feedback zu geben. Es gab 7 Teilprojekte. Es wäre schön, ein 8. zu haben. Und ich hatte halt schon die Idee, dass wir so ein Online-Writing-Lab gut gebrauchen könnten und habe das dann vorgeschlagen. Und die Idee, warum wir sowas überhaupt brauchen könnten, kam eigentlich daher, dass wir in den letzten, also das Schreibzentrum, ich bin 2013 an die OM gekommen, 2014 wurde das Schreibzentrum offiziell gegründet Und wir waren wirklich sehr fleißig. Wir haben unglaublich viele Materialien erstellt und haben selbst den Überblick verloren. Also wir selbst im Schreibzentrum als MitarbeiterInnen, die TutorInnen, die ja auch häufig wechseln, geschweige denn die Studierenden und Lehrenden. Also wir hatten Leitfäden, wir hatten Handouts, wir hatten Videos, wir hatten Online-Kurse, Selbstlernkurse, wir hatten Smart VHB-Kurse, das ist von der Virtuellen Hochschule Bayern, wo man auch nochmal so Selbstlernkurse machen kann. Und es wurde einfach zu viel und unübersichtlich. Es hat einfach der Ort gefehlt, wo das alles am besten im Volltext durchsuchbar, attraktiv aufbereitet, präsentiert wird.
Und hattet ihr an irgendeinem Punkt oder gab es es mal als Kritikpunkt vielleicht auch, dass dieses Online, ne, ich bin großer Fan, trotzdem sage ich das jetzt mal so böse, könnte ja eine Unterstellung sein, dass Menschen jetzt noch mehr wieder in diesen in das stille Kämmerchen kommen und nicht über das Schreiben sprechen, sondern mit sich selbst jetzt über das Online-Writing Lab sich damit beschäftigen.
Das kam nicht als Kritikpunkt. Es kam manchmal so ein bisschen als Idee, vielleicht, dass wir, also wenn es darum geht, sozusagen, wie viel SchreibtutorInnen, wie wir beschäftigen können, ob nicht vielleicht das Online-Writing Lab auch das ersetzen könnte oder einen Teil davon ersetzen könnte. Weil das ja im Idealfall natürlich, wir haben 13.000 Studierende, die könnten ja alle gleichzeitig darauf zugreifen, während wir nur einen mini, mini, mini Bruchteil dieser Studierenden synchron beraten können, ob jetzt online oder offline. Genau. Genau, also weniger Kritik als so ein bisschen vielleicht Technik, Idealisierung.
Ja. Es ist ein bisschen dieser utopische Wunsch, dass ein Selbstlernangebot einfach alle Fragen, die jemals auftreten können, ein für alle Mal klärt und man sich dann sozusagen wahrscheinlich so im Sinne, so, also in der Idealvorstellung selbst wegoptimalisiert oder sowas in der Art, aber das ist es ja in der Regel nicht. Deshalb finde ich es aber besonders gut, dass ihr diese verschränkten Angebote habt, dass man halt sagt, naja, gut, ihr könnt ein Feedback anfragen über das Online-Writing Lab, aber dieses Feedback muss halt Stand jetzt schon noch von der menschlichen Person individualisiert geschrieben werden. Das ist irgendwie auch ein gutes, also ist ein gutes Argument, um zu zeigen, dass da schon noch Menschen dahinter sitzen müssen und man es nicht einfach online stellt und man dann den Laden zumachen kann. Also bitterbös gesehen habe
Also,
ich manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen die Traumvorstellung von so eher so der
Geldgebenden.
Finanzverwaltung
Ja,
ist, ja, von den Geldgebenden, dass man
genau.
sagt, die schreiben das einmal und dann ist das Projekt abgeschlossen und dann müssen wir die Menschen nicht mehr weiter bezahlen, aber die Inhalte sind für immer und auch immer aktuell.
Ja, spannend finde ich auch dieses, dass es halt total groß ist, ne? Und du hast so viele Möglichkeiten, dass ich mir vorstellen kann, dass es, was du sagst, ne, dass es total gut als ergänzendes Angebot funktioniert. Aber wenn ich mich auch an meine Uni-Schreibberatungszeit, Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit erinnere, hatten wir durchaus viele Leute, die mit Workshops prokrastiniert haben und so ein Online-Writing Lab lädt dazu ein vielleicht, ne? Und dass du da ja auch, ja, es lädt dazu ein, sich zu verlaufen, würde ich sagen.
Ja, also es ist bestimmt nicht die Lösung für alle Probleme. Wir hatten gestern in der Teamsitzung mit TutorInnen auch einen Punkt in einem Artikel, da stand zum Beispiel, dass bei, wenn ich so ein Zitat aus zweiter Hand habe, also ich habe das Buch, aus dem ich zitiere, nicht vorliegen, sondern das wird halt woanders zitiert und ich gebe das an. Wie macht man das? Die Ratsuchende hatte da eine Frage. Und da stand im Online-Writing Lab, dass das aber nur im Notfall gemacht werden sollte. Weil es ja sein kann, dass es das irgendwie aus dem Kontext gerissen ist oder falsch ist. Und jetzt hatte der Studierende oder die Studierende Angst, sozusagen, weil der stand nur im Notfall. Und was ist jetzt ein Notfall? Und der Tutor wollte eigentlich die Studierende bestärken, dass dass er das auch einfach entscheiden könnte und dass es nicht so schlimm ist. Und wenn das wirklich vielleicht unzumutbar ist oder jetzt sehr aufwendig, das zu beschaffen, dass das schon in Ordnung ist, das mal zu machen. Aber genau, der Student hat es halt nicht als Notfall gesehen und war ein bisschen gestresst von dem Artikel. Und es ist halt nicht eindeutig. Also auch wenn mir jemand die Frage stellen würde, würde ich sagen, das kommt halt sehr drauf an.
Ja.
Und da könnte ich jetzt einen Roman schreiben, dann wäre der Artikel 7-mal so lang, es würde ihn überhaupt niemand mehr lesen. Also
ja,
es lässt sich einfach nicht leicht klären. Viele, viele Punkte, finde ich, im Schreiben sind eben nicht schwarz und weiß. Und ja, da kann kein Text der Welt, kann das sozusagen auflösen oder einfacher machen.
Ja.
Schreibberatungsantwort auf Frage. Es kommt drauf an.
Das fand ich auch wirklich ganz spannend, weil genau, also dieses große Problem bei so allem, was schriftlich ist, bei Selbstlernangeboten, ist eben, dass man nicht die komfortable Beratungssituation hat, in der man eben halt die ratsuchende Person vor sich hat und ihre Reaktion sieht und gegebenenfalls nochmal nachsteuern kann und Rückfragen beantworten kann. So ein Owl muss halt auch ein bisschen für sich selbst stehen. Und ich finde es spannend zu sehen, wie ihr das adressiert habt, dass ihr natürlich immer quasi weiterführende Ressourcen, man kommt ja auf keine Seite, auf der man dann nicht den Tipp bekommt, zu sagen, ja, du kannst auch eine Schreibberatung anfragen. Ihr habt so ein bisschen diese Einteilung nach Fachbereichen, habe ich gesehen. Also dass quasi bei jedem Artikel ja so ein bisschen interessant für diesen Fachbereich drüber steht. Und ihr habt es aber tatsächlich nicht so sehr mit dem so, also diese es kommt drauf an Sachen habt ihr wirklich in der Formulierung nicht so oft. Dafür ist es schön kurz und knackig. Das ist definitiv ein Unterschied, den ich zu unseren Sachen sehe. Unsere Texte sind sehr viel mit, also gefühlt unsere Randspalte ist teilweise genauso lang wie unsere Haupttextspalte, weil in der Randspalte dann immer steht, ja, aber du musst noch bedenken und das und nimm das nicht zu wörtlich und du kannst es auch anders machen. Und ich habe manchmal das Gefühl, in der Arbeit an unserem, wir verlieren uns da wirklich auch so ein bisschen drin. Und es hilft wahrscheinlich gar nichts. Und ihr habt's recht klar formuliert, was dann aber wahrscheinlich genau zu solchen Sachen führt, wie du es gerade beschrieben hast, dass die Leute dann zu euch kommen und sagen, aber ihr habt geschrieben, dass ich das so machen muss. Wie lange habt ihr das diskutiert? Wie lange habt ihr rumexperimentiert, um den Stil zu finden, den ihr fahrt im OWL?
Wir haben ja nicht sozusagen bei Null angefangen, sondern wir hatten vorher schon Handouts, die das Schreibzentrum rausgegeben hat. Und wir haben Leitfäden entwickelt, auch mit den Fakultäten zusammen, also mit Lehrenden, auch teilweise schon im harten Dialog um Formulierungen. Das heißt, es waren also nicht alles, aber einiges war auch schon geschliffen über die Jahre. Und wir haben das sozusagen dann einfach beibehalten. Wir haben das nur fürs OWL noch ein bisschen lockerer, glaube ich, geschrieben und halt mehr in so kleine Häppchen aufgeteilt. Also, dass es nicht so dicke Absätze gibt, was ja beim Online-Lesen manchmal ermüdend ist, wenn ein Absatz zu lang ist, oder längere Artikel dann eben auch auf mehrere Artikel aufgeteilt, damit das eben gut online verdaulich ist.
Wie viele Testlesende hattet ihr so für einen Artikel? Also war das vor allem teamintern oder habt ihr es dann auch, bevor es online gegangen ist, anderen Lehrenden oder Studierenden aus verschiedenen Fachbereichen zu lesen gegeben? Also wie viele Testgruppen hattet ihr?
Also wir hatten sowohl das Team intern als auch eine externe Lektorin, die auch vorher Studentin war, also quasi eine Absolventin unserer Hochschule. Die war wahrscheinlich die gründlichste Leserin neben mir. Und dann haben wir immer auch Lehrende einbezogen, aber da hatte ich nie das Gefühl, dass die sozusagen jetzt systematisch wirklich mal alles durchlesen, was vielleicht zu ihrem Fachbereich gehört. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eher punktuell ist, wenn es dann eben zu Problemen gibt, kommt, dass jemand sagt, aber im OWL steht dieses und sie sagen jenes. Und da vertraue ich auch drauf, dass wir einfach über die Jahre immer besser werden. Also es ist ja irgendwie, jemand hat neulich gesagt, so jetzt beginnt halt das Gärtnern. Also jetzt ist es da und jetzt wird halt die ganze Zeit irgendwie gerecht und gedüngt und Unkraut gejätet und das wird auch nicht aufhören.
Das heißt, wie viel Arbeit ist es tatsächlich jetzt noch, nachdem ihr damit rausgekommen seid, das zu pflegen?
Ich glaube, es ist eher andersrum. Wie viel Zeit können wir uns leisten, reinzustecken? Ich glaube, wir könnten unendlich Zeit reinstecken. Also man könnte immer noch an Formulierungen feilen, man könnte immer noch einen Artikel machen. Viele Artikel sind jetzt für alle Fakultäten freigeschaltet oder auch nur so, wir haben so zwei große Gruppen, Sozialwissenschaften und Betriebswirtschaft und dann die ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge. Wir könnten es aber immer noch weiter differenzieren. Und das wäre auch ein Wunsch, den ich hätte, da fakultätsspezifische Beispiele noch reinzubringen. Genau, aber dann werden es natürlich immer mehr Artikel und immer mehr Komplexität, die halt gepflegt werden will.
Habt ihr dazu schon mal Anfragen aus verschiedenen Fakultäten von euch bekommen, dass die euch gefragt haben, so, oh, das ist ja super, könnt ihr das nochmal ganz speziell für uns machen oder sowas in der Art?
Das war tatsächlich ein Angebot, mit dem wir auf die Fakultäten zugegangen sind. Also wir haben gesagt, schaut mal, das passt für alle ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten, aber wir können das gerne für euch nochmal konkreter machen, wenn ihr uns auch mit Beispielen versorgt oder sagt, vielleicht habt ihr einen anderen Zitierstil, den ihr empfehlt, das könnt ihr auch gerne umschreiben. Genau, da kam bisher noch nicht so viel Rückmeldung. Also ich weiß, dass die auch immer landunter sind und dann ist natürlich sowas, fällt gerne hinten runter, aber ich vertraue drauf, dass das im Lauf der Zeit einfach immer differenzierter wird.
Ich kann mir vorstellen, dass es wichtig ist, jetzt erstmal die allgemeine Grundversion online zu haben, so als Proof of Concept. Und das motiviert wahrscheinlich noch mal mehr Leute. Also die Erfahrung kann ich total teilen. Also wir sind auch mit unserem auf Lehrende zugegangen, wollen das auch noch verstärkt machen. Aber es ist genau dieses Ding von, es ist ein großes Interesse da. Und wenn es dann konkret darum geht, jemanden zu benennen, der dann von Fachseite Zeit investieren kann, um eben die Anpassung mitzubegleiten, dann wird's eng. So, ja.
Und ich sehe es auch selber, es ist einfach viel Arbeit. Man muss sich da also irgendwie rausnehmen aus dem Alltagsgeschäft, konzentrieren, weil das ist ja dann da draußen und potenziell können alle drauf zugreifen und man will ja dann auch was Gutes schreiben und das macht man halt nicht so zwischen Tür und Angel.
Ja, das ist die nächste Stelle. Warte, ich muss mir das rausschneiden für mich zum Klippen. 7 Minuten. Minute 37. Brauche ich für mich beruflich. Okay, sehr gut. Ja, nee, aber ja, total das. Es ist halt echt nicht, es ist nicht mal so nebenbei gemacht, ne? Damit so ein Artikel so kurz und knackig aussieht, wie er bei euch aussieht und eine Bebilderung dabei hat, geht da wahnsinnig viel konzeptuelle Arbeit rein, viele Iterationen von Text, die man schreibt und verwirft, bis es halt am Ende so aussieht, wie es aussieht.
Ja. Wir bekommen manchmal Rückmeldungen auch von außerhalb der Hochschule, ist total schön, aus der Schreibdidaktik-Szene, wo Leute dann sagen, ich finde es super und da ist mir aufgefallen, das ist ein kleiner Fehler oder was meint ihr damit? Und da freue ich mich total. Also wenn ihr das jetzt hört, gerne immer Feedback geben. Das setzt sich sofort um.
Oh.
Ja, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch direkt, ja, es richtet sich an Studierende. Ich würde aber behaupten, dass ich das auch nutzen kann, wenn ich nicht studentisch schreibe, weil ihr habt ja auch beispielsweise sowas wie Motivation, dann geht es um große Schreibprojekte und das ist das Beispiel eine Bachelorarbeit, glaube ich, oder eine Abschlussarbeit auf jeden Fall. Und das kann ich aber auch für andere Sachen umsetzen und die Tools, die ihr dann vorschlagt, die sind ja übertragbar. Also insofern, das ist etwas, was ich halt auch total spannend daran fand und dann natürlich auch noch hilfreicher, dass das allgemein zugänglich ist mit diesen Ressourcen.
Ja, das wäre voll schön. Also ich freue mich, wenn es genutzt wird.
Du selber berätst ja auch Promovierende. Würdest du sagen, dass eine Person, die an der Promotionsarbeit ist, das auch nutzen kann? Also ist es auch etwas, was ich nutze, wenn ich an eine fortgeschrittene Schreiberin bin im akademischen Bereich?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Irgendwie sind die Fragen ja, also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber letztlich können alle Fragen an allen Stationen der Qualifikationsleiter sozusagen auftauchen. Manchmal hat man sich einfach noch nie mit dieser einen konkreten Teilfrage beschäftigt oder hatte irgendwie eine Annahme, die bis jetzt funktioniert hat, aber jetzt nicht mehr funktioniert. Insofern glaube ich, so als Grundressource ist es einfach ein gutes Nachschlagewerk.
Ich habe da sogar gedacht, dass es ganz schön ist, dass es so dieses Anonyme hat, ne? Ich muss nirgendwo hingehen und sagen, wahrscheinlich müsste ich das eigentlich schon wissen, aber irgendwie weiß ich nicht und ich kann das halt einfach nachschlagen, ohne mich sozusagen outen zu müssen. Also, in Anführungsstrichen.
Ja, ich glaube, da ist es auch nochmal extra wertvoll, dass ihr das eben auf so einer WordPress-Instanz habt und nicht in irgendeinem Lernmanagementsystem irgendeiner Art, wo man dann ja auch so Lernfortschritt anzeigen kann und so Zeug, sondern dass man wirklich einfach sagt, ja, hier so, lest das einfach, no questions asked, und du kannst x-beliebige Artikel überspringen, du kannst dir genau die eine Info raussuchen, die du gerade suchst, egal wie basic sie sein soll, die findest du hier hoffentlich, und wenn nicht, dann musst du halt doch schreiben. Du hast gerade gesagt, so im Sinne von, du hast schon diese Frage aufgeworfen, so ihr euch beschäftigt jetzt die Frage, wie viel Zeit könnt ihr überhaupt noch investieren in das OWL? Du hast ja vorhin so ein bisschen die Finanzierung geschildert, also dass ihr gefördert wurde dafür und dass du dann ja quasi auch irgendwann dann in deine halbe Stelle im Schreibzentrum zurückkehren wirst. Ist es dann so gedacht, dass ihr halt als Schreibzentrum das OWL schon noch weiter verwaltet und pflegt, also das ist nicht so ein abgeschlossen gedachtes Ding, wo man dann sagt, so, das steht jetzt und es ist jetzt, wie es ist, jetzt ist die Förderung zu Ende, sondern ihr könnt das dann auch im Rahmen eurer regulären Stellen noch weiter mindestens mal betreuen, vielleicht.
Genau, und ich glaube, das ist auch richtig wichtig. Also es gibt ganz viele Entwicklungsprojekte an Hochschulen und Universitäten, wo dann am Schluss eben keine personellen Ressourcen da sind, um das weiter zu betreuen. Sowohl personell als auch finanziell. Also du brauchst auch immer ein bisschen Geld. Also es muss aktualisiert werden. Sonst kriegt man eben diese schönen Fehlermeldungen schon nach kürzester Zeit. Das ist nicht so teuer, aber es muss halt ein bisschen Geld da sein. Aber es muss auch einfach, ja, der Garten muss gepflegt werden, damit er gut aussieht. Deswegen ist es super, dass wir als Schreibzentrum ja entfristet sind. Das heißt, es wird uns in Zukunft weitergeben und wir können einfach damit arbeiten. Wir haben uns jetzt quasi ein tolles Werkzeug gebastelt, mit dem wir arbeiten können.
Ja. Ja, das ist super, wenn die Kapazitäten dafür da sind und das auch gesehen wird, weil das ist so, das finde ich, ist immer bei diesen Sachen das, wo man halt wirklich auch erstmal Überzeugungsarbeit leisten muss, weil eben dieser utopische Wunsch des sich selbst pflegenden Datenpakets da ist, das dann einfach da ist und genutzt werden kann, dass das halt nicht der Wirklichkeit entspricht. Wenn Leute das verstehen, ist das schon mal super, weil ich habe inzwischen über meine verschiedenen Uni-Stationen wirklich leider schon mehrfach Projekte gesehen, oder ich würde sagen, ich war selbst schon in so Projekten auf befristeten Stellen, wo genau das passiert ist, dass man dann irgendwas arbeitet und dann laufen halt die Stellen aus, läuft die Finanzierung aus und dann verschwindet das super schnell wieder im Nichts, weil so halt es niemand mehr pflegt. Ich glaube, das Krasseste, was ich mal gesehen hatte, dass dann irgend so ein Projekt, was vorgestellt wurde, halt, ich glaube, wirklich einen Monat nach dessen Ankündigung bereits schon wieder nicht mehr auffindbar war im Lernmanagementsystem und die Menschen, die dafür bezahlt wurden, halt so Förderprojektstellen hatten, die zum Abschluss des Projekts, zum Online-Stellen quasi fertig waren. Dann haben die das gerade noch so online gestellt, waren weg. Dann wurde irgendein Link verändert und niemand hat es mehr gefunden und niemand war mehr da, der noch wusste, wo man eigentlich die ganzen Sachen abgelegt hat. Das ist todtraurig teilweise, was da passiert.
Ja, klar, wenn der Wissenstransfer nicht gesichert ist und die Menschen weg sind. Also ich denke auch manchmal, ich sollte jetzt nicht dauerhaft krank werden, weil es gibt so viel Wissen, was gerade nur in meinem Kopf ist. Bin dran, sozusagen es abzulegen und zu dokumentieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin gerade so die alles zusammenführen. Es gibt viele Menschen mit Teilwissen, aber ich bin irgendwie die den Plan hat, und es ist eigentlich nicht gut, wenn es nur in einer Person drin ist. Aber es ist auch so schwer, alles aufzuschreiben,
ja,
dass es jemand anders versteht.
Ja. So eine Dokumentation ist ja wahrscheinlich nochmal genau der gleiche Aufwand wie das Erstellen des Ganzen, ja.
Ja, ich wollte eine Geschichte noch erzählen, und zwar nochmal zu der Idee des Online Writing Labs. Und wir hatten eine Schreibtutorin vor, ich weiß gar nicht, wann das Jahr, 2016 vielleicht, 2018, die auch Design studiert hat, eine Bachelorarbeit geschrieben hat, wo sie sich ein Konzept zu einer App ausgedacht hat. Und zwar hieß es damals Rewrite, der digitale Schreibtutor. Und das war so die Idee, dass Studierende diese App nutzen können und dann in verschiedenen Phasen des Schreibprozesses unterstützt werden mit so Impulsfragen. Es war kein Dialog, also es war noch vor ChatGPT und Co., aber du hast sozusagen sagen können, okay, ich bin gerade beim Überarbeiten, und dann gab es so Impulsfragen, die dich irgendwie anstupsen konnten. Und das Ganze sollte auch verknüpft werden mit so einem Schreibtypentest und irgendwie inspirierenden Zitaten. Und wir fanden es super und haben damals bei der Fakultät Informatik angefragt, ob sowas nicht zum Beispiel Studierende im Rahmen der Masterarbeit vielleicht programmieren könnten. Und dann, und das passt eben zu dem, was wir vorhin besprochen haben, hat einer der Profs da gesagt, das ist überhaupt kein Problem, das zu programmieren. Aber wenn es niemanden gibt, der verantwortlich dafür ist und eben über Geld und Zeit verfügt, das zu warten und aktuell zu halten, wird es nach kürzester Zeit veralten und ist halt eine von Tausenden von Apps und Programmen, die keiner benutzen will, weil sie einfach oll aussehen oder nicht gescheit funktionieren. Und dann haben wir das so ein bisschen ad acta gelegt, und als eben dieser Plan mit dem Online-Writing Lab aufkam, war super. Wir dachten, wir haben ganz viele gute Ideen in diesem App-Konzept, die wir einsetzen. Und wenn ihr jetzt aufs All schaut, es gibt in der Sparte Interaktiv, gibt es eben das Oli, was genau das macht, zu bestimmten Schreibphasen so Fragen zu stellen, die einen ins Reflektieren bringen können oder auf Ideen bringen können. Und den Schreibtypentest, der auch mit vielen Disclaimern, aber ja trotzdem finde ich immer noch eine gute Reflexionsmöglichkeit ist des eigenen Schreibverhaltens.
Zu Oli hatte ich ganz speziell eine Frage, genau, den habe ich nämlich auch ausprobiert. Ist das so ein pfadbasierter Chatbot? Also quasi so ein Chatbot, dem ihr so Verzweigungsregeln im Hintergrund hinterlegt habt? Oder wie genau funktioniert der?
Chatbot ist zu viel.
Ja, also
Es,
so eine ganz frühe
genau.
Form, genau, nicht, stimmt, nicht das, was man sich heutzutage jetzt vorstellen würde unter einem Chatbot. Da ist keine KI dahinter.
Genau, es gibt einfach, du kannst oben auswählen verschiedene Textteile oder Schreibphasen. Also von, ich bin gerade bei der Einleitung oder es geht ums Zitieren oder ich bin vor dem Schreiben. Und dann stellt dir Oli als Schreibtutor in Fragen, Impulsfragen, Reflexionsfragen, wie, wo kannst du am besten schreiben, wenn es jetzt zum vor dem Schreiben ist, oder wann, was lenkt dich vom Schreiben ab, wer ist die Zielgruppe deiner Arbeit? Also auch Fragen, die eben eine Schreibtutorin stellen würde und die dich ins Denken bringen können.
Habt ihr da mal überlegt, oder so Stichwort Aktualisierung der Inhalte, so könnte es möglich sein, dass an dieser Stelle irgendwann mal eine tatsächliche KI sitzen wird, die mit Menschen spricht?
Also ich hätte überhaupt nichts dagegen. Wir haben jetzt gerade im Projekt nicht mehr die Möglichkeiten, das sozusagen noch drauf zu flanschen, aber wir hatten ein bisschen so ein Gespräch auch bei uns mit den InformatikerInnen an der Hochschule, die auch gemeint haben, es ist überhaupt nicht kompliziert. Ja, die Frage ist, wie ist es dann so datenschutzmäßig und so weiter. Also das ist ja an der Hochschule dann immer sehr schnell, wird es schwierig, aber ja, ich werde weiter dranbleiben. Ich fände es schön, wenn Oli zum Beispiel jetzt nicht so eine ChatGPT-Variante wird, sondern wirklich nur sozusagen in diesem Pfad bleibt, Fragen zu stellen und vielleicht ja motivierend Zuspruch zu geben, ohne jetzt Texte zu schreiben.
Wäre vielleicht auch für eine Chat-KI in einer Hochschule, wenn man dann sagt so, hey Oli, schreib mir doch bitte mal das und das. Und der Chatbot das
Ja.
dann einfach macht, kommt eventuell bei Lehrenden auch nicht ganz so gut an.
Vielleicht kann man als Regel hinterlegen, es darf nur so und so lang oder so sein. Es dürfen nur 20 Zeichen als
Sehr wortkarge KI.
Ja. Oder 120, so eine alte, diese alte Twitter.
Oh ja, ja.
Ja. Ja, ich finde es, also ich habe auch oft mit Studierenden zu tun, die sagen, ach, wir wollen gar keine KI benutzen, wir wollen gerne selber denken und wir wollen das erstmal lernen und vielleicht später KI benutzen. Und für die finde ich, ist Oli auf jeden Fall eine gute Sache.
Ja, du bist da, es fühlt sich sicherer an, ne? Es ist ganz klar, ich darf das benutzen. Also, und es ist ja auch irgendwie, du gibst nichts von dir rein. Datenschutz ist klar und so. Es ist ganz klar, du schummelst damit nichts. Also nicht nur, es kommt zum einen, weil es von der Hochschule kommt und zum anderen, weil es eben nicht KI ist. Ja, richtig cool. Das heißt, deine persönliche Motivation war, eure Sachen zu sortieren, hast du am Anfang gesagt. Eigentlich mal einen Überblick zu bekommen.
Zu sortieren und auffindbar zu machen. Also sowohl zum Finden, wenn ich damit arbeiten will, aber auch zum aktuell halten. Also wir haben teilweise Sachen nochmal entwickelt, die wir schon mal entwickelt hatten. Vielleicht wusste die Person einfach gar nicht, dass wir sowas schon mal gemacht haben. Ja, also es gab kein gutes System. Und also ich kann das gut benutzen in Workshops, Tutoren können das gut benutzen in der Beratung, Lehrende können das nutzen, um Studierende darauf aufmerksam zu machen, Studierende und Promovierende können es nutzen für ihr eigenes Schreiben. Und alle zusammen können auch immer sagen, okay, hier fehlt noch was. Das soll erweitert werden und das ist sehr einfach möglich.
Und dass ihr entschieden habt, dass ihr das öffentlich zugänglich macht, kommt daher aus der Quelle, wo das Geld herkommt, oder? Also wie kam das dazu?
Ich glaube, wir haben das schon in den Antrag reingeschrieben.
Okay.
Vielleicht auch ein bisschen, weil, also es gibt ja dieses ganz klassische Online-Writing Lab der Purdue University, was ja schon immer weltweit zugänglich ist und, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr viel weltweit genutzt wurde und wird. Und ich glaube, ich hatte nie die Idee, das hinter einer Barriere zu verstecken. Ich habe auch sonst meine Materialien, die wir an der Hochschule entwickelt haben, oder auch sonst immer versucht, zugänglich zu machen. Ich finde, so teilen ist irgendwie meiner Lehrphilosophie, aber ich sehe das auch ganz viel eben in der schreibdidaktischen Community. Das ist einfach so der Geist, in dem gearbeitet wird. Wir wollen ja, dass Leute sich leichter tun beim Schreiben, für sich bessere Texte schreiben, mehr Spaß haben schreiben und warum dann irgendwas, was ich entwickle, nicht teilen.
Dann so ganz blöd gefragt, Dennis, warum musst ihr noch ein eigenes Online-Writing-Lab
Naja, weil wir Geld dafür bekommen
Okay, ja,
haben.
okay. Das ist eine gute Antwort.
Ja, aber vielleicht nicht nur deswegen, sondern auch, weil ihr es halt anders macht. Also du hast ja vorhin
Wir
schon gesagt,
haben auf
unsere
jeden Fall,
Artikel
ja.
sind länger, wir wägen mehr ab und so weiter. Und ihr seid eine Uni, ihr habt nochmal ganz andere Fächer, die auch andere Schreibfragen haben, andere Textsorten. Also ich glaube, es gibt nicht ein
Ja.
Online-Writing Lab für alle.
Ich glaube, viele Ideen sind ähnlich, aber genau, wir haben vor allem dieses System. Wir haben eher so Lernmodule, während ihr halt eher artikelbasiert habt. Ich glaube, das wird ein großer Unterschied sein. Und ich glaube, ansonsten wir haben super viele ähnliche Ideen, was aber auch nicht ausbleibt, weil auch wir orientieren uns natürlich so ein bisschen an dem Beispiel von halt zum Beispiel dem Purdue OWL. Genau, wenn man die Vorbilder schon hat.
Gab es denn aus eurer Hochschule Kritik? Also gab es irgendwie, weil ihr das ja nach Fakultäten auch sortiert habt, Leute, die gesagt haben, das ist doch Quatsch, das braucht kein Mensch, oder weiß ich nicht, habt ihr Gegenwind bekommen?
Wir haben tatsächlich Kritik bekommen, aber nicht von innerhalb der Hochschule. Also das nach Fakultäten aufzusplitten, war eine Reaktion auf Feedback, was wir in der Konzeptionsphase bekommen haben. Also es wurde sich gewünscht, weil da doch sehr stark eben dieses Fächerdenken ist, so was interessiert mich die andere Fakultät? Ich muss nur wissen, wie ich es bei uns machen soll. Aber von außerhalb, also ein Lehrbeauftragter zum Beispiel der Hochschule Ansbach, das ist eine kleinere Hochschule hier nicht weit weg von hier, die natürlich nicht gleichermaßen große Materialien entwickeln können und sagen, ja super, das werde ich auch nutzen, aber was sollen diese komischen Fakultäten? Das ist ja nur verwirrend, das sagt mir überhaupt nichts. Braucht es das? Ist das wichtig? Und da
Ja.
hätte natürlich vielleicht auch eine Aufgliederung in größere Fächergruppen auch Sinn ergeben können. Ja,
Ja.
das sind so Entscheidungen, die man unterwegs trifft und die man auch immer wieder anders hätte treffen können. Ich
Es
glaube,
Es ist genau das. Auch, ne? Man wird nie den einen Designpfad finden, der alle Personen gleichermaßen zufriedenstellt, gerade wenn die Zielgruppe von euch halt so breit ist. Und ich finde, man kann es auch sehr gut wegignorieren. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie groß in Fett steht, lesen Sie diesen Artikel nicht, wenn Sie nicht Ingenieurswissenschaften studieren, sondern das ist halt ein kleiner zusätzlicher Orientierungspfad. Ja. Aber,
und im Moment haben wir auch gar nicht so viele Differenzierungen. Und also das heißt, wenn es keinen Artikel für die Fakultät Werkstoff, Technik gibt, dann würde ich es auf jeden Fall ermutigen, auch die Artikel von den anderen zu lesen, weil die sind bestimmt nicht besonders unzutreffend.
Mhm, ja, das ist was ich mir, glaube ich, vorstellen könnte, wenn man halt auch mit sowas dann in die Fächer geht, dass man dann wirklich sowas hört. Also ist uns auch schon so passiert, dass man dann gesagt bekommt, ja, für alle anderen mag das so gültig sein, wie ihr es da aufgeschrieben habt, aber bei uns, und dann kommt irgendwie so eine minimale Abweichung von dem, was man da geschrieben hat, was dann irgendwie so ein bisschen als Argument benutzt werden kann von, für uns ist das gar nicht zutreffend, sowas haben wir ab und an mal. Also es ist noch die Ausnahme. Ich glaube, die große Mehrheit von Lehrenden ist in der Regel zu abstrahieren. Aber manchmal kriegt man sowas halt zu hören, so viel zu individuell bei uns, das geht so nicht.
Mhm. Ja, also wir sind jetzt sozusagen diejenigen, die sagen, ja super, schickt uns eure Abweichung, wir machen dazu einen Artikel.
Ja, damit kann man die Leute auch sehr schnell entwaffnen, weil wenn sie es dann nicht machen, dann sind sie halt selbst schuld.
Ich finde das, also ich fände das auch total spannend, einfach so eine Lehrveranstaltung, die darauf, also wo du ein Ergebnis hast, dass du quasi Artikel für das Online Writing Lab erstellst.
Ja, das
wäre
super.
Ja. Ihr müsst sehen, dass
die können sich auch die Medialität könnten sie sich ja aussuchen, können ja auch Videos produzieren oder so.
Ja. Aber das ist wirklich, wenn ihr das.
In welchem Studiengang würdest du das anbieten?
Vielleicht in irgendwas mit Didaktiken zum Beispiel wäre doch spannend. Könnte ich mir jetzt oder
so Kommunikationsdesign.
Genau. Ja, bei den Designleuten, damit das am Ende gut aussieht.
Ja. Ja. Oder halt was Übergreifendes, ne, wo du sagst, okay, cool, können wir irgendwie Unternehmenskommen, irgendwie Leute, die so in diesem Bereich Unternehmenskommunikation, Wissenschaftskommunikation, also wo dieses nach außen transportieren, zusammen mit einem anderen Bereich. So.
Ja, voll gut. Oder wir haben auch noch einen Studiengang Technikjournalismus. Die könnten dann sozusagen die Ingenieurstudierenden interviewen oder die Lehrenden interviewen und dann Artikel dazu produzieren und multimedial ausstatten. Okay, ich habe Ideen.
Das ist sehr cool.
Oder auch eine Bachelor- oder Masterarbeit darüber, weißt du, das zu gucken, wie wird das tatsächlich genutzt, was machen die damit, wie vielleicht auch mit so einem Screen Capture so.
Weil das andere Leute.
Meldet euch bei mir, wenn ihr
Bachelor- oder Masterarbeit. Das ist ideal. Ihr lasst einfach andere, ihr outsourced das quantitative und qualitative Forschen an eurem eigenen Projekt. Sehr gut.
Macht man das so?
Ja. Das ist wirklich, ihr müsst sehen, dass ihr in Studienmodulordnung reinkommt, dass das eine Studien- oder eine Prüfungsleistung wird. Und dann könnt ihr in dem OWL quasi so immer so auf der Startseite so das studentische Feature der Woche oder so Article of the Week, und das ist dann halt irgendwas von jemand anderem geschrieben. Das kann ich mir wirklich vorstellen.
Ja schon, das beruht ja schon auf der Idee von einer Bachelorantin. Maria Noll war das übrigens, gerne ihr mal ihren Namen hier sagen, die diese entscheidende Idee geliefert hat.
Sehr cool.
Ja, es ist auch super cool, stelle mir dieses Gefühl krass vor, du hast die Idee für deine Bachelorarbeit und dann setzt ihr die um, das ist schon, hat schon viel mit Selbstwirksamkeit und so.
Ja.
Richtig gut.
Ja, sehr cool.
Also.
Birte, hast du noch Fragen? Ich glaube, ich gucke durch unseren Fragenkatalog und ich habe.
Das habt ihr auch zwischendurch mal reingeguckt.
Ja.
Und würde sagen, vielleicht, nein. Also, ich wollte gerade sagen, wir können ja nochmal fragen, gibt es eine Frage, die wir hätten stellen sollen und wir haben sie nicht gestellt?
Gute Frage. Du bist auch systemische Coachin und Beraterin.
Ja.
Naja, man könnte mal fragen, was würdest du jetzt anders machen, wenn du nochmal anfangen würdest?
Schöne Frage.
Stelle ich auch immer gerne Studierenden, wenn sie fertig sind mit ihrer Bachelorarbeit oder Masterarbeit. Weil dann zeigt sich so ein bisschen der Lerngewinn. Vielleicht ist das Ergebnis noch gar nicht so gut, aber meistens hat man was gelernt fürs nächste Mal. Und das ist eigentlich das Beste. Ich hoffe, ich werde kein Online-Writing-Lab mehr entwickeln, deswegen ist es nicht so, mein Lerngewinn nicht so wichtig.
Das würde ich, glaube ich, auch sagen, wenn du mit deiner Bachelorarbeit fertig bist, weißt du,
ja.
Ich will keine Bachelorarbeit mehr schreiben.
Das stimmt. Ich freue mich auch total, einfach wieder zurückzugehen in so klassische schreibdidaktische Arbeit an der Hochschule, Beratung zu machen, TutorInnen zu betreuen. Was würde ich anders machen? Also ich glaube, ich würde ein bisschen weniger naiv reingehen. Also ich weiß jetzt, wie viel Arbeit das ist und dass das eben Zeit braucht. Bei uns hatten wir so ein entscheidendes Moment, als wir sozusagen eine externe Agentur mit ins Boot holen konnten, die uns bei der Technikumsetzung unterstützt hat. Wir dachten zuerst, wir könnten das intern machen. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es an vielen Hochschulen so, dass die interne IT einfach so viele Aufgaben hat, dass sie nicht noch sozusagen jede Idee, die irgendjemand hat, auch noch umsetzen können.
Ja.
Und da hingen wir einfach lange in der Warteschleife und das war dann total schön mit so einer externen Agentur, die einfach den Auftrag bekommen hat und dann tak, tak, tak. In ganz anderen Zeitläufen, als es überhaupt an der Hochschule möglich ist, gearbeitet hat. Also so, wir antworten immer innerhalb von 24 Stunden und so. Wow, manchmal okay. Sachen einfach schon geändert hat während des Zoom-Meetings. So, ist fertig und so. Das war wirklich schön und hat uns ein bisschen gerettet. Was würde ich sonst noch anders machen? Was ich auf jeden Fall wieder gleich machen würde, wäre so ein studentisches Team aufbauen und da ganz viel Verantwortung abgeben. Das hat super gut funktioniert. Wir hatten und haben, also ein bisschen Fluktuationen gab es, aber sehr viele studentische Hilfskräfte, die, wie ich schon am Anfang gesagt habe, eben aus der Fakultät Design, aber auch anderen Fakultäten uns unterstützt haben und die Aufgaben dann quasi währenddessen auch gelernt haben, also zum Beispiel Animation oder mit der Auszeichnungssprache JSON, mit der wir die Artikel erstellt haben, umzugehen oder andere wirklich eher komplexe Tätigkeiten einfach sich angeeignet haben und dann umgesetzt haben und das hat viel Spaß gemacht. Simone Tichter und ich haben einen Artikel dazu geschrieben über die Arbeit mit diesem studentischen Team, weil wir es eben auch so besonders fanden und das Gefühl hatten, dass das irgendwie so eine gute Form von, also so vom Ziel her haben wir versucht, so eine, also im Ansatz erstmal so eine auf Augenhöhe Arbeitsweise zu bekommen, haben das aber in diesem Artikel auch noch kritisch hinterfragt, weil es ist ja immer die Frage, wie sehr kann man das machen? Also am Schluss sind wir doch diejenigen, die sozusagen Anstellen und Beschäftigungsverhältnisse starten und beenden und haben dann eher das Wort Hierarchie sensibel verwendet, aber immer in diesem Bemühen auf möglichst Verantwortungsabgabe und Empowerment und das hat das Arbeiten auch wirklich einfach sehr schön gemacht und ist es noch heute.
Das klingt nach einem ganz tollen Fazit. Ganz am Anfang hätte ich gesagt, oh je, deine, was würdest du anders machen? Sachen klingen stark danach, als müsstest du eigentlich quasi nochmal neu starten mit dem Know-how. Aber die Dinge mit, du würdest viele Sachen nochmal genauso machen, lassen dich wieder so ein bisschen vom Haken. So. Nicht, dass irgendwie externe Leute sich dann bei dir melden und sagen, ja, bauen Sie das bitte für uns, für unser Unternehmen, / unsere Bildungseinrichtung. Einfach nochmal neu. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich habe mir ganz viel mitgeschrieben für unsere Endphase, für unser eigenes Soul. Nochmal gute Tipps, auch wie man zum Ende kommt und worauf es wirklich vor allem zu achten gilt. Wir hoffen sehr, dass ihr alle, die das da draußen jetzt gerade hört, ihr euch motiviert fühlt, das Soul zu nutzen. Und wenn ihr das tut, dann lasst doch sehr, sehr gerne ein Feedback bei Gifa da. Ihr habt gehört, es freut sie auch, wenn es von außen kommt, außerhalb der eigenen Einrichtung. Man hat auch die Möglichkeit, hier und da auf der Seite, eigentlich immer bei jedem Artikel am Ende kann man einfach auf so ein kleines Herz klicken. Also ihr könnt Artikel liken. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Form von Feedback, die euch erreicht. Das geht ganz, ganz schnell und anonym. Ja.
Ja, von mir auch nochmal vielen Dank für deine Zeit und ja, dass du mit uns gesprochen hast und auch für die tolle Ressource.
Vielen Dank für die schönen Fragen und das gute Gespräch.
Dann, wenn ihr mögt, hört ihr uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Episode. Dann wahrscheinlich wieder ohne Interview, vermute ich mal. Ich habe unseren Redaktionsplan nicht im Kopf. Lasst euch überraschen. In 2 Wochen geht's weiter. Tschüss.
Ciao. Ciao.